Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Kuba. Über die Linien-Untreu-Szene, die US-Unterwanderung und die Verfehlungen polarisierender Argumentation. Teil 2 des Berichtes von Federico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Die Proteste in Kuba von Anfang Juli nähern kaum noch Nachrichten im medialen Mainstream, was nicht bedeutet, dass sie keine Folgen hatten und dass die Vordergründe der Berichterstattung den historisch gewachsenen Hintergründen gerecht wurden. Dies will der nachstehende in 2 Teilen erscheinende Beitrag in Umrissen versuchen. Bitte lesen Sie hierzu auch den ersten Teil dieser kurzen Serie. Teil 2. Die Mafia in Florida und andere Szenarien. Bei der Einschätzung des neben den Ursachen zentralen Aspektes der Proteste, nämlich die bereits von Padura angesprochene Fernsteuerung, übertrieb Diaz-Canel allerdings nicht, als er behauptete, Zitat, wir können die sogenannten Fake News demontieren, die Lügen aufschlüsseln, zeigen, wie die gesamte auf den Kopf gestellte Realität Kubas in virtuellen Räumen erfunden wurde. Aber sie haben der nationalen Seele, die zu ihren heiligsten Werten gehört, dem Bürgerfrieden, dem Zusammenleben, der Solidarität und der Einheit, bereits unermesslichen Schaden zugefügt. Wir sind tatsächlich dem raffinierten Feuer eines Cyberkrieges ausgesetzt, der Cyberterrorismus und Medienterrorismus zu seinen aggressivsten Instrumenten zählt. Zitat Ende. Untersuchungen verschiedener internationaler Fachleute zu den sogenannten sozialen Netzwerken dokumentieren, dass in der Tat mächtige Hebel der US-Regierung und der rechtsradikalen kubanischen Diaspora in Florida sowie Trolls und Bots in Europa mit einem intensiven digitalen Angriff die Proteste zu steuern versuchten. Mit Worten der Regierung Diaz-Canel, ein Angriff, der darauf abzielte, Unruhen und Instabilität im Land zu fördern und als Werkzeug unkonventioneller Kriegsführung definiert wurde. Juana Tablada, stellvertretende Generaldirektorin im kubanischen Außenministerium, zuständig für US-Angelegenheiten, machte jüngst auf die Zusammensetzung des Kommandos dieser politischen Riege aufmerksam, die jenseits des ultrarechten Spektrums der US-Politik und der kubanischen Exilgemeinschaft wenig bekannt ist. Soweit bisher bekannt, orchestrierten 4 US-Politiker den Versuch, die Regierung in Kuba zu stürzen. Aus Florida die republikanischen Senatoren Marco Rubio und Rick Scott sowie die republikanische Abgeordnete Maria Elvira Salazar und aus New Jersey der demokratische Senator Bob Menendez. Doch dazu sollten auch der Bürgermeister von Miami, Francis X. Suarez, und eine Reihe kubanisch-amerikanischer Geschäfts- und Fachleute wie Emilio Brown von den Vulcan-Anlagefonds und der Anwalt Marcel Felipe gezählt werden. Nach Einschätzungen Tabladas bilden diese Personen den Kern einer sogenannten Mafia, die die Verschärfung der Blockade gegen Kuba fordern. Felipe leitet die Inspire America Foundation, die Tablada als Erbin der antikubanischen, reaktionärsten und pro-Batista-Traditionen aus Südflorida bezeichnet. Womit Kubas von Fidel Castro gestürzter ehemaliger Militärdiktator Fulgencio Batista gemeint ist. Diese Stiftung ist mit einer ominösen Assembly of the Cuban Resistance, also einer Versammlung des kubanischen Widerstandes, einer Koalition antikommunistischer Gruppen, die eine US-Invasion in Kuba forderten, verzahnt. Der vereinende Geist dieser Szene ist Mauricio Claver Carone, ein ehemaliger Geschäftsführer der Cuba Democracy Advocates, Trumps wichtigster Berater für Kuba und gegenwärtiger Chef der Inter-American Development Bank IDB, Interamerikanische Entwicklungsbank, mit Sitz in Washington D.C. Claver Carone, so Tablada, Zitat, war der führende Kopf der Destabilisierungslobbyisten, die mit einer Politik des Hasses und der Aggression im US-Kongress und landesweit in den USA die antikubanische Agenda diktierten oder befeuerten. Das Hauptziel dieser Leute ist der Sturz der kubanischen Revolution, Zitat Ende. Ihr Plan bestehe anscheinend darin, Kuba in die Zeit von Batista zurückzubomben, als US-Konzerne und Gangster auf der Insel randalierten. Doch nicht allein aus Washington und Florida operieren die mit Dollarmillionen finanzierten sogenannten Systemwechsler. Auch von Mexiko aus wurde Kuba mit digitalen Destabilisierungsmanövern überzogen. Derjenige, der dies anprangerte, war Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador. In einer Pressekonferenz vom vergangenen 12. Juli warf er der US-finanzierten NGO Article 19, Defending Freedom of Expression and Information, ausländischen Interventionismus gegen Kuba vor und verwies auf die politische Aufbereitung und Propagierung falscher Tatsachen gegen die kubanische Souveränität. Zitat: Ich stelle fest, sie intervenieren. Zum Beispiel habe ich gestern in sozialen Netzwerken die Mitteilung einer Gruppe namens Articolo 19 gesehen, einer journalistischen Vereinigung, die in Mexiko von der US-Regierung, der US-Botschaft finanziert wird. Zufälligerweise hat diese Organisation, die wir bereits angeprangert haben, ein Foto geknipst. Und dies ist nur ein Beispiel dafür, was sie weltweit gegen diejenigen getan haben, die nicht mit der kubanischen Regierung einverstanden sind. Zitat Ende. So protestierte der Staatschef. 1,5 Monate davor hatte López Obrador bereits eine andere NGO, die Mexicanos contra la Corrupción, Mexikaner gegen die Korruption, und ihre US-Sponsoren angeprangert und mit einer diplomatischen Note von der US-Regierung eine Erklärung verlangt, die niemals eintraf. Zitat: Das sollte niemals gemacht werden. Sie dürfen diesen Organisationen kein Geld geben. Es ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten unseres Landes. Und Mexiko ist ein unabhängiges, freies und souveränes Land. Zitat Ende. So protestierte der Präsident während seiner üblichen Morgenkonferenz am vergangenen 7. Mai. Bei der Bekanntgabe seiner unbeantworteten Protestnote versicherte der Präsident, dass die Organisation seit 2018 über die US-Botschaft in Mexiko 1,8 Millionen Dollar erhalten hätte. Er stellte Verbindungen der NGO zu einer Koalition ultrakonservativer Oppositionsparteien her, die bei den Parlamentswahlen vom vergangenen 6. Juni seiner Partei die Kontrolle über das Abgeordnetenhaus entreißen wollte. Allem Anschein nach operiert in Mexiko bereits eine Variante der in Brasilien vom US Department of Justice ausgebildeten und überwachten sogenannten Einsatzgruppe Lava Jato, übersetzt Unternehmen Autowaschanlage. Unter Leitung des ehemaligen Richters und Jair Bolsonaros Justizministers Sergio Moro. Das im juristischen Fachjargon mit Lawfare, also juristischen Krieg, bezeichnete Vorgehen Moros und der brasilianischen Staatsanwaltschaft hatte eminent politischen Charakter und zielte auf den Sturz der Präsidentin Dilma Rousseff im Jahr 2016. Und mit der Verhaftung von Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf das Verbot seiner Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2018. Eine während der Administration Donald Trump weitgehend eingestellte Agenda, jedoch von seinem Nachfolger Joe Biden erneut befeuerte Offensive. Doch zurück zu Kuba. Der vom mexikanischen Präsidenten missbilligte ausländische Interventionismus gegen Kuba umfasst Dutzende von NGOs, digitalen Medien, Aktivistinnen und Aktivisten und sogenannte Produzenten in der Kultur, insbesondere in der Musikszene. Zwei Szenarien, ein mediales und ein musikalisches, machen die tiefen, breiten und seit Jahren wirkenden politischen Werkzeuge der US-amerikanischen medialen und digitalen Destabilisierungspolitik gegenüber Kuba deutlich. Erstens, von Radio Martí und Juaní Sanchez zu den US-finanzierten Kampfmedien. Zitat: Die Medien berieseln die sozialen Netzwerke ständig mit Informationen über Kuba. Sie werden als unabhängig oder alternativ klassifiziert. Aber es genügt, den Weg des Geldes zu gehen, also follow the money, der sie ermutigt und artikuliert, um zu wissen, von wem sie abhängig sind und auf welche redaktionelle Linie sie reagieren, Zitat Ende. So kommentierte Ende 2020 die regierungsnahe Plattform Razones de Cuba und erklärte, Zitat, die mit digitalen Plattformen gesteuerte Kommunikationsstrategie ist Teil des politischen Layouts der US-Regierung, Zitat Ende. Nach Erkenntnissen der Plattform Accurate, auch als Wikipedia des offiziellen Kuba bekannt, Zitat, geht der Plan einer Neokonterrevolution in Kuba auf die frühen 2000er Jahre zurück, genauer gesagt auf den 14. Mai 2004, Zitat Ende. An diesem Tag soll ein Treffen von CIA-Beamten in der Residenz eines der Beamten der damaligen diplomatischen Interessenvertretung der USA in Havanna stattgefunden haben, bei dem die Idee entwickelt wurde, anstatt der traditionellen Konterrevolution mit Invasions- und Aufstandsversuchen, Zitat, eine Konterrevolution mit neuem Gesicht und Diskurs zu schaffen, Zitat Ende. So seien Dutzende von digitalen Medien und Netzwerke wie CyberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo und Yucabyte entstanden. Zunächst jedoch vom Ausland, vor allem aus den USA betrieben. Dieses Szenario geht aus einem Bericht der sogenannten Kommission zur Unterstützung eines freien Kuba vom Juni 2004 hervor, die damals bereits die namhaftesten Kampfmedien, einschließlich der Förderung von Presseprojekten, gegen die Insel auflistete. Diesem Anfangsstadium folgte in der Post-George W. Bush-Ära allerdings der Auftakt der Bloggerszene innerhalb Kubas. Deren baldige Stars, die Philologin Juani Sanchez und Ehemann Reinaldo Escobar, verkörperten. Allerdings wieder in enger Absprache mit der diplomatischen Interessenvertretung der USA in Havanna, wie zwei durchgesickerte vertrauliche Kabelberichte aus den Jahren 2007 und 2009 dokumentierten. Zitat: Ich wäre sehr verärgert, wenn die zahlreichen Gespräche, die ich mit Juani Sanchez geführt habe, veröffentlicht würden. Sie könnten die Folgen ein Leben lang bezahlen, Zitat Ende, schrieb Michael Parmley, der damalige US-Gesandte in Havanna, der sich regelmäßig mit Juani Sanchez in seiner persönlichen diplomatischen Residenz traf, in seinen Gesprächsnotizen. Nachdem sie 2002 in die Schweiz ausgewandert war, kehrte Sanchez zwei Jahre später nach Kuba zurück und schloss sich 2007 mit ihrem Blog Generation I der Dissidentinnen- und Dissidentenszene mit harscher Kritik an der Regierung an. Zitat: Kein Dissident in Kuba, vielleicht auf der ganzen Welt, erlangte in so kurzer Zeit derart viele internationale Auszeichnungen wie Sanchez. Jedoch mit einer besonderen Eigenschaft. Sie haben Juani Sanchez genug Geld zur Verfügung gestellt, um für den Rest ihres Lebens unbesorgt in Kuba zu leben. Unter den Auszeichnungen gewann sie 2008 den Deutsche Welle Award für den besten Blog. In Zahlen ausgedrückt entsprachen die erhaltenen 250.000 Euro um das Jahr 2010 mehr als 20 Jahre Mindestlohn in einem Land wie Frankreich. Zitat Ende. Im Jahr 2009 schlug ein Interview von Sanchez mit US-Präsident Barack Obama Wogen der Anbetung in der westlichen Presse. Die von WikiLeaks angezapften Berichte des US-Gesandten in Havanna erzählen jedoch eine andere, die tatsächliche Version der aufsehenerregenden Geschichte. Nämlich, dass nicht etwa Obama, sondern ein Beamter in Havanna, etwa Parmley, die Antworten an Sanchez verfasste. Noch peinlicher war die Enthüllung, dass entgegen Sanchez' Behauptungen niemals ein Fragebogen an Präsident Raúl Castro geschickt wurde. Sanchez nahm es mit nachweisbaren Fakten und der Wahrheit niemals genau. Die Erkenntnis erhärtete sich 2012 mit einer Untersuchung ihres Twitter-Profils, die nahelegte, dass die Bloggerin zu den sogenannten Pionieren des Roboter-Einsatzes und der Fake News zur Potenzierung ihrer Publizität gehörte. Die Website FollowerWonk analysierte Sanchez' angebliche Twitter-Anhängerschaft mit einer Fallstudie und stieß auf eine beeindruckende Aktivität ihres Profils im Jahr 2010. So hatte sich Sanchez bis Juni 2010 täglich für mehr als 200 verschiedene Twitter-Konten angemeldet, wobei Spitzenwerte von 700 Konten in 24 Stunden erreicht wurden. Da es nach wie vor schier unmöglich erscheint, in so kurzer Zeit so viele Konten zu abonnieren, es sei denn, man verbringt Tag und Nacht ganze Stunden damit, schlussfolgerte FollowerWonk, dass sie von einem Computerroboter erzeugt wurden. Sanchez' krumme Digitalumtriebe, nebst ungenauen, fragwürdigen Angaben über Kuba, hinderten die Deutsche Welle jedoch nicht daran, die Kubanerin ab 2013 unter Vertrag zu nehmen und ihr die Moderation eines Programmes mit dem Titel »Die Suche nach der Wahrheit« zu übertragen. Von dem in den 1980er Jahren von der US-Regierung als Kampfsender in Florida gegründeten Radio Martí abgesehen, gab es zum ersten Mal eine Stimme der kubanischen Dissidenz. Parallel dazu bauten das US-amerikanische State Department, die internationale Entwicklungsbehörde USAID und die mit dem CIA vernetzte National Endowment for Democracy, kurz Nationale Stiftung für Demokratie, NED, eine Medienmaschinerie in den USA und innerhalb Kubas auf. Jedoch auch mit der Registrierung von NGOs in Drittländern wie Mexiko oder Spanien, die in den vergangenen 20 Jahren mindestens 500 Millionen Dollar für die politische Destabilisierung in Kuba verschlungen hat. Razones de Cuba schlussfolgerte aus der Beobachtung der US-Schachzüge, die neue Konterrevolution versuchte, ihre menschlichen Ressourcen hauptsächlich unter jungen Leuten zu finden, die einen wichtigen sozialen Einfluss als Ideologieerzeuger ausübten, zum Beispiel Journalisten, Akademiker und Künstler. Mit diesem Kalkül seien verschiedene Blogger rekrutiert, trainiert und eingesetzt worden, die in Kuba mit einer sogenannten Landkarte der kubanischen Blogosphäre identifiziert wurden. Darauf setzte offenbar auch Jahre später US-Präsident Barack Obama. Der harte und aggressive Kurs gegen Kuba war gescheitert und machte es notwendig, die Erreichung der Ziele auf andere Weise, nämlich mit subversiver Softpower zu suchen. Die Neuorientierung diente auch der Stiftung Open Society des Milliardärs George Soros als Anlass, mit dem Angebot von Gruppenprojekten gegen Kuba einzusteigen. Mit Erfahrungen in osteuropäischen Ländern wie Serbien, Georgien, Ukraine und Weißrussland, aber auch im sogenannten arabischen Frühling, installierte Open Society 2014 das sogenannte Cuba Possible Laboratory of Ideas, eine Website, die unter dem Deckmantel der Debatte und der Ausübung von öffentlicher Kritik sich der Ausarbeitung und Umsetzung von Leitlinien und der Aktualisierung des kubanischen Wirtschaftsmodells widmete. Mit der medialen Offensive verglichen, rangierte allerdings die US-Intervention in der kubanischen Musikszene als filmreifes Meisterstück der Konspiration. Zweites Beispiel: Patria y Vida oder wie die USA die Musikszene Kubas unterwanderten. Die Proteste vom 11. und 12. Juli in Kuba standen unter einem klaren Motto: Patria y Vida, also Heimat und Leben. So lautet der Titel eines Rap-Liedes, Patria y Vida, das vor einigen Monaten Kubas Regierung verärgerte und bei den Demonstrationen vom 11. und 12. Juli erneut zu hören und als Motto auf vielerlei Plakaten zu lesen war. Zitat: Mein Volk bittet um Freiheit, keine Doktrinen mehr. Lasst uns nicht mehr Heimat oder Tod schreien, sondern Heimat und Leben, Zitat Ende, heißt es in einem Vers des Songs, der für viele innerhalb und außerhalb Kubas zur Hymne geworden ist. Heimat und Leben spielt auf das von Fidel Castro in den 1960er Jahren geprägte historische Motto der kubanischen Revolution Heimat oder Tod, wir werden siegen an. Der Song stellt die Legitimität der Regierung in Frage und prangert die sozialpolitische und wirtschaftliche Lage der Insel an. Autoren und Interpreten des Hits sind Künstler auf Kuba wie die Rapper Michael Osorbo und El Funky. Doch vor allem aus der kubanischen Diaspora in Florida, wie December Bueno, Cuatueldo Romero und die Band Gente de Zona, die das Lied in Arbeitsteilung zwischen Miami und Havanna produzierten. Nach seiner Veröffentlichung übertraf der Song in weniger als 72 Stunden 1 Million Aufrufe, zählte derzeit fast 6 Millionen Aufrufe auf YouTube und ging viral in verschiedenen sozialen Netzwerken in Kuba. Die Verbreitung des Agitprop-Raps löste Irritationen in der kubanischen Regierung aus, die das Werk als feige und seine Autoren als Ratten und Söldner bezeichneten. Patria y Vida ist der vorläufige Höhepunkt einer mehr als 10-jährigen musikpolitischen US-Offensive in Kuba. Mit dem an dieser Stelle verlinkten Artikel mit dem Titel Kuba, der eklatante Versuch der USA, soziale Proteste mit digital gesteuerten Regime-Change-Manöver umzufunktionieren, riefen die Nachdenkseiten am 16. Juli die Enthüllungen von Associated Press AP in Erinnerung, mit denen der Nachrichtendienst im April 2014 dokumentierte, dass USAID die Einrichtung des geheimen kubanischen Twitter Sonsonyeo-Programms finanziert hatte, um politische Meinungsverschiedenheiten auf der Insel zu schüren und den staatlichen Würgegriff im Internet zu umgehen. Das war jedoch nur ein Teil einer größeren Operation. Eine zweite AP-Untersuchung vom August 2014 ergab, dass die Agentur junge Lateinamerikaner rekrutierte, um mit getarnten Gesundheits- und Wohlfahrtsprogrammen einen radikalen politischen Wandel in Kuba zu provozieren. Im Dezember 2014 gelang AP eine weitere Enttarnung, nämlich dass USAID heimlich Kubas Underground-Hip-Hop-Szene förderte und unwissende Rapper rekrutierte, um eine Jugendbewegung gegen die Regierung aus der Taufe zu heben. Das USAID-Geheimunternehmen griff auf Erfahrungen aus Serbien zurück, wo im Jahr 2000 studentische Protestkonzerte mit dem Ziel angezettelt worden waren, den damaligen Präsidenten Slobodan Milosevic zu stürzen. Folgerichtig spannte die US-Agentur eine Gruppe von Serben um den sogenannten Produzenten Ratko Bosic für die Leitung des geheimen kubanischen Hip-Hop-Programmes ein. USAID gab die Losung Rap is War, Rap ist Krieg aus. Und die Serben rekrutierten zunächst die Rapperband Los Aldeanos, deren kritische bis aufrührerische Texte die Regierung zur Einschränkung ihrer Auftritte provoziert hatten. Los Aldeanos halfen jedoch bei der Produktion eines USAID Underground TV-Projektes zur sogenannten Jugendkultur und erhielt während seiner Auftritte in Serbien eine politische Ausbildung. Doch die Rolle der US-Regierung als geheimer Auftraggeber im Hintergrund soll der Band angeblich niemals verraten worden sein. Die jungen kubanischen Musiker gingen ein hohes Risiko ein. Mindestens 6 Mal wurden USAID-Beauftragte oder mit ihnen zusammenarbeitende Kubaner von der Regierung Kubas festgenommen oder verhört. Wiederholt beschlagnahmten die Behörden auch Computerausrüstungen und Unterlagen, die das Projekt mit USAID in Verbindung brachten. Doch die USAID-Agenten nahmen darauf keine Rücksicht und setzten die unwissenden Künstler, allen voran Aldeanos-Frontmann Aldo Rodriguez, immer wieder neuen Risiken aus. Ziel des hartnäckigen Kurses war der Aufbau des sozialen Netzwerkes Talento Cubano, das zwar auf YouTube seit Jahren eingeschläfert zu sein scheint, doch nach wie vor als Walking Dead seine Werbung auf Facebook weiterbetreibt. Ein Kubaner, der für die Auftragnehmer arbeitete, machte um das Jahr 2010 etwa 200 sozial bewusste Jugendliche aus und vernetzte sie mit der Website, von der die Manager hofften, sie könnten Auslöser einer sozialen Bewegung sein. Das serbische Team, das von Creative Associates International, demselben Washingtoner Konzern, der im Auftrag von USAID auch das geheime Sonsonjeo-Projekt leitete, angeheuert wurde, nutzte eine panamaische Scheinfirma und eine Bank in Liechtenstein, um die Geldspuren vor den kubanischen Behörden zu verbergen. Das Strippenziehen von USAID war derart verdeckt, dass selbst das US-Finanzministerium eine der USAID-Transaktionen unter dem Verdacht einfror, dass sie gegen das US-Embargo verstoße. Bosics Ziel war es, den Druck der Regierung auf Los Aldeanos zu verstärken und die Feindseligkeit gegenüber der Regierungszensur zu schüren. Obwohl die kubanische Regierung der Gruppe einen öffentlichen Auftritt in Havanna untersagt hatte, veranstalteten Los Aldeanos am 5. Juni 2009 ein Konzert für 150 Fans in Candelaria. Bosic und seine Crew filmten die Show und hielten die Kameras am Laufen, als die Polizei danach auftauchte, um Rodriguez zu verhaften. Doch die Crew duckte sich weg. Kurz nach Rodriguez' Verhaftung versuchte der serbische Agent Bosic, den kolumbianischen Rockstar Juanes zu rekrutieren, um das Projekt aufrechtzuerhalten. Juanes lehnte es jedoch ab, die Bühne mit der dissidenten Hip-Hop-Gruppe allein zu teilen, worauf Creative Associates damit begann, kubanische Hip-Hop-Künstler für Workshops zum sogenannten Führungstraining nach Madrid und Amsterdam zu rekrutieren. Ziel war ihre Indoktrinierung für die Agententätigkeit des sogenannten sozialen Wandels. Neben anderen Aufgaben lernten die Gruppen in Workshops, wie sogenanntes Guerilla-Marketing und Graffiti-Kampagnen genutzt werden können, um ihre Musik und politische Botschaft zu verbreiten. Doch trotz des leichten Geldes und der Bemühungen der US-Regierung erwies sich das Hip-Hop-Programm als erfolglos. Zitat: USAID hat den Kongress nie darüber informiert und hätte nie mit so etwas Inkompetenten und Rücksichtslosen in Verbindung gebracht werden dürfen, Zitat Ende, erklärte Vermonts Senator Patrick Leahy gegenüber AP. Fest steht, die Creative Associate-Kampagne im Auftrag von USAID stützte sich auf naive Jugendliche aus Kuba und Lateinamerika. Die Einwanderer kamen als Helfer verkleidet auf die Insel, waren aber eigentlich da, um der kubanischen Jugend durch die Hip-Hop-Szene subversive Ideen vorzustellen. Im Jahr 2011 enttarnte die kubanische Regierung schließlich das geheime Projekt und ging gegen Creative Associates und seine Tochtergesellschaften vor. Der nicht gerade glückliche politische Umgang des Staates mit der Kultur, insbesondere der Medien- und Musikszene, zumal mit der Ermutigung zur massenhaften Verbreitung des Internets und dem damit verbundenen unvermeidlichen Zugang zu den Werten des neoliberalen westlichen Wirtschaftssystems und seiner Konsumgesellschaft, unterstreicht die Aktualität der Warnung Leonardo Paduras vor der keimenden Entfremdung zwischen Staatsführung und Straße. Noch ist in Kuba Zeit zum Umdenken. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.